Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Wein-Podcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode war ich in Südtirol unterwegs und habe hoch über Bozen den Winzer Martin Goyer vom Weingut Pranzeck getroffen. Er gehört dort im Gebiet zu den Repräsentanten authentischer und unverfälschter Weine und sagt von sich, er sei ein freiheitsliebender Anarchist, weshalb er für seine Art des Weinmachens Regeln und Vorschriften von außen ablehne. So ist es nur konsequent, dass er die Prozesse der Weinbereitung weder den gesetzlichen DOC-Statuten noch irgendwelchen Verbandsregularien unterordnet. 23 Jahre sind vergangen, seit der damals 18-Jährige die Verantwortung für den elterlichen Betrieb übernommen hat. Eine Wegstrecke, die Martin Goyer, da bin ich mir ziemlich sicher, als Weg aus der persönlichen und ökonomischen Abhängigkeit zu immer höheren Freiheitsgraden beschreiben würde. Es ist der Weg vom Traubenlieferanten, dem die Genossenschaft vorschrieb, was er wann und wie in Weinberg und Keller zu tun und zu lassen hatte, hin zum heutigen Freidenker und Biowinzer, der in enger Verbundenheit mit den Kreisläufen der Natur Weine auf Flaschen zieht, die selbstbewusst originell daherkommen und deren Nachfrage bei weitem das Angebot übertrifft. Im Weinberg arbeitet Martin Goyer extrem aufwendig und seit 2014 biodynamisch, weil, wie er meint, es nur so gelingen kann, maximal hochwertige Trauben zu ernten. Und auf ein optimales Rohprodukt ist er angewiesen, will er doch im Keller bewusst auf jegliche Hilfsmittel verzichten. Wir tun nichts anderes, sagt er, als den Wein zu begleiten. Er entwickelt sich einfach besser ohne mein Zutun. Der Weg bis ins Jahr 2020 war für Martin Goyer kurvenreich. So kurvenreich und gelegentlich unübersichtlich wie die Straße von Bozen hoch zu seinem Weingut Pranzeck. Mit der Zeit kriegt man immer mehr Erfahrung, sagt er, bekommt immer mehr Mut und irgendwann weiß man, dass es gut ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Neben starken Allergien war dann letztlich die Geburt seiner Tochter Caroline ausschlaggebend, gänzlich auf synthetische Mittel zu verzichten und seinen Hof auf biologischen Anbau umzustellen. Heute hat Martin Goyer den Freiheitsgrad erreicht, den er sich wünscht. Ich kann meinen Wein ausbauen, wie ich will. Ich muss keine Kompromisse eingehen und mich nicht einmal dem Markt unterordnen, sagt Martin. Genau das ist es, was auch seine Weine ausmacht. Individualität und Kompromisslosigkeit. Daran denke ich, als ich seine Caroline im Glas habe. Ein Weißwein von Martin Goyer aus gemischtem Satz mit den Sorten Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier und Manzoni Bianco. Der Most wird über 5 bis 6 Tage mit den Schalen und teilweise sogar mit den Rappen vergoren. Anschließend darf der Wein für rund ein Jahr im Holzfass auf der Feinhefe und danach noch einmal knapp 9 Monate im Betonfass reifen und sich entwickeln. Man merkt diesem Wein diese ungeheuer lange Reifezeit an. Der 2017er präsentiert sich mir so wunderschön trinkanimierend, so frisch und belebend, dass die Begegnung nur so eine Freude ist. Der Eindruck am Gaumen ist im Auftakt würzig und ungemein lebendig, wechselt dann in ruhigeres Fahrwasser, es wird runder und cremiger, zum Finale hin dann immer salziger mit dezentem Gerbstoffeintrag. Bei diesem exzellenten Wein passt einfach alles stimmig zusammen. Nun aber Martin Goyer im O-Ton. Los geht's. So, ihr Lieben, ich sitze jetzt hier in einer wunderschönen Ecke der Welt, nämlich in Südtirol, oben über der Stadt Bozen. Und freue mich, dass Martin Goyer hier neben mir sitzt und wir Gelegenheit haben, so ein ganz kleines bisschen über ihn, seine Weine, sein Weingut zu reden. Hallo Martin, grüß dich.
Hallo Wolfgang, danke, gerne, machen wir gerne.
Es ist ein Privileg, auf so einem schönen Plätzchen hier zu Hause zu sein. Da machen andere, wie ich jetzt die letzten Tage auch, Urlaub. Wie fühlt man sich hier oben?
Ja, wie in einem Adlerhorst. Und ja, ist eine spezielle Gegend, wo wir hier wohnen, an einem Steilhang oberhalb von Bozen, also praktisch zwar mitten im Grünen und von Wald umsäumte Weingärten. Aber trotzdem, Steinwurf nur vom Stadtzentrum hier, Bozen ist ja mitten in den Alpen auf der Achse zwischen München und Verona. Ja, ist schon besonders.
Ja, ist besonders. Also man braucht dich vom Zentrum Viertelstunde, ne? Dass man genau. Hier bei dir hier oben.
Genau, richtig.
Ja,
ist deswegen auch für mich immer wieder besonders, dass man ja wohl in Bozen als Handelsstadt immer sehr umtriebig und für viele, die eh schon hier lang gefahren sind, ganz nah an unserem Hof oder unterhalb läuft die Autobahn vorbei, dann geht es schon mal richtig zur Sache und es ist auch laut genug und deswegen beschäftigen wir uns mit schönen Dingen und denken an andere Sachen und deswegen ja ganz komisch zwischen Unruhe und Ruhe, so läuft es bei uns.
Ja. Yin und Yang.
Ja, genau.
Und ich habe gesehen, hier zumindest direkt am Hof, Pergola-Erziehung, ist das Vernatsch?
Das Vernatsch, genau, richtig, ja. Das Vernatsch. Ja, wir haben eigentlich noch einen Großteil unserer kleinen Fläche, zurzeit bewirtschaften wir 3,5 Hektar, auf Pergola-Erziehung. Wir haben auch noch Neuanlagen auf Pergola-Erziehung errichtet in den letzten Jahren. Und ich glaube sehr an die Erziehung, zum einen als Romantiker aufgrund von Traditionsgeschichten her. Das gibt's halt doch schon einige Jahre hier, seit wahrscheinlich dem späten Mittelalter, so wie halt im ganzen Mittelmeerraum auch solche Erziehungsformen da und dort noch stehen. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist halt eine, vor allem in dieser immer wärmer werdenden Epoche von den Temperaturen her, für unsere Idee von Landwirtschaft, von Wein, ein Erziehungssystem, eine Art, mit den äußeren Gegebenheiten klarzukommen, die das widerspiegelt, was wir eigentlich dann in Form von unseren Weinen zeigen wollen. Also kühle alpine Weine auf der Südseite der Alpen. Und da hilft uns, denke ich, die Bergel schon weiter.
Wegen der Beschattung?
Richtig, ja.
Okay.
Wegen der Beschattung, aber auch, weil sich ja, das hast du ja gesehen, das kennst du ja, ich denke, dass viele Zuhörer kennen das, wenn jemand irgendwo im Garten eine Gartenlaube hat, dann ist das ja auch in Wahrheit eine Pergola. Mhm. Und gegenüber dem Drahtrahmen-System gehen da die Triebe halt nach einer anfänglichen nach oben wachsen, gehen sie halt nicht vertikal, sondern horizontal. Und wenn wir stehen, dann sind wir halt auch eher wach. Und wenn wir uns niederlegen, dann gehen wir halt auch eher in die Ruhephase. Und das führt halt dazu, dass die Reben nicht ständig dazu animiert werden, in die Expansions, in die Wachstumsphase zu gehen, sondern eben dann im Laufe der Vegetationsperiode des Frühjahrs, aber dann eben nach der Sommersonnenwende, dass es sich eher in diese Ruhephase, in dieser Konzentrationsphase der Reife reinbegeben.
Wenn ich mich erinnere, was ich so in der Ausbildung gelernt habe und was auch mitunter in vielen Lehrbüchern steht, da heißt es immer Pergola, das ist ein Erziehungssystem, um viel Menge zu erzeugen. Das ist also kein System, um, wenn das Ziel hochwertige Abfüllungen sein sollen. Das siehst du scheinbar anders.
Ja, das sehe ich anders. Und sicherlich erlaubt das Erziehungssystem, dadurch, dass man die Fläche besser nutzen kann, sage ich mal, wäre es theoretisch möglich, höhere Erträge zu fahren. Aber so wie in vielen Dingen im Leben geht es halt ums Gleichgewicht. Und eigentlich haben wir ja für die Rebe, so wie für jede andere Pflanze, haben wir halt die Fläche an Boden zur Verfügung. Und von der Fläche am Boden kommt halt das jeweilige Resultat, sei es von der Quantität wie von der Qualität raus. Und das kann beim Drahtrahmen, das kann bei der Gobelet sein, das kann bei der Pergola halt unterschiedlich sein, weil nicht zufälligerweise stehen halt dann in Situationen, wo der Boden großzügig ist, auch vielleicht eher Weitraumerziehungen, zu denen ja die Pergola zählt, und in Böden anhand des Klimas oder auch vom Boden selber her oder von den Niederschlägen oder so, wenig verfügbare Kraft vom Boden herkommt, halt auch Erziehungssysteme, die genügsamer sind oder die eben genügsamer sind, wie jetzt, keine Ahnung, am Mittelmeer irgendwo dann auf irgendeiner Insel, wo ständig der Wind geht und die Bodenverhältnisse jetzt nicht großartig sind und kaum Niederschlag da ist, oder keine Ahnung, oder im Roussillon, oder
Muss es tief sein, ne?
Da muss es tief sein und da kann man nicht davon, da kann man nicht verlangen, dass da ein riesen Blattwerk entsteht, weil das der Boden einfach nicht hergibt. Und deswegen sehe ich es als angepasste Erziehungsform für unsere Gegebenheit.
Verstehe. Aber bevor wir uns da vertiefen, nochmal einen Schritt zurück. Weingut Brandseck hier, ne? Das ist richtig, der Name. Ja. Seit wann bist du hier am Ruder?
Ja, eigentlich seit ich mit 18 Jahren den Hof übernommen habe von meiner Mutter und meiner Schwester. Mein Vater ist leider schon sehr früh verstorben und deswegen war es dann mit 18 Jahren die Voraussetzung gegeben, dass ich halt den Hof übernommen habe und irgendwo die Verantwortung dann getragen habe. Und das Weingut gibt es schon sehr lange in Form dieses Gebäudes, dieses Hofes, dieser Flächen an Wald, an Weinbergen, an Wiesen, die uns umgeben. Schon seit dem 16. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Allerdings meine Großmutter hat das dann, hat diesen Hof dann vor knapp 90 Jahren gekauft und als gemischte Landwirtschaft dann geführt bis in die 70er Jahre hinein. Und meine Eltern haben das dann im Zuge auch dieser Spezialisierung, die uns halt in ganz Europa oder auf der ganzen Welt ja getroffen hat, von einer gemischten Landwirtschaft dann in eine Situation geführt, wo sie Trauben verkauft haben, so wie es ja in Südtirol gang und gäbe ist, und ich das auch so weitergemacht habe, bis ich irgendwann dann keine Lust mehr hatte, nur eben Rohstofflieferant für jemand anders zu sein. Und genau, und dann 2009 war es dann soweit, nach einigen Jahren Der Planung ist jetzt zu groß, aber großes Wort, aber halt vielleicht ein bisschen den Keller so herrichten, dass wir halt arbeiten können. Und 2009 war dann der erste Jahrgang.
Mit welchen Ideen bist du gestartet als junger, angehender Winzer und Weingutschef?
Ja, schon mit der Idee des herkunftsbezogenen, ehrlichen, vom Weinberg herkommenden Weins. Das ist einfach ganz simpel. Also ich bin kein Önologe, ich habe eine Landwirtschaftsschule mit hauptsächlich Apfelanbau und Weinbau-Kellerwirtschaft besucht, wo man halt das 1x1 und der 90er Jahre Landwirtschaft gelernt hat. Und das hat mich schon war wertvoll, aber ich habe halt gemerkt, dass mir die Ideen der konventionellen Landwirtschaft jetzt nicht unbedingt ganz wahnsinnig gefallen. Und deswegen war es eigentlich von Beginn an die Suche nach dem sich Befreien von Abhängigkeiten und auch vom sich Befreien nur einer Marktlogik zu folgen, die dann sagt, ja, du musst frisch fruchtige Weißweine machen, weil die sind jetzt hip, sondern einfach zu sagen, wir versuchen nach unserer persönlichen Interpretation aus den uns zur Verfügung stehenden Flächen, Böden, Reben, das kitzeln, bringen, was uns schmeckt und wir denken, dass es eine gute Visitenkarte ist von da, wo wir leben.
Mhm. War doch bestimmt ein Prozess, bis du zu dieser ganzheitlichen oder auch, sagen wir mal, individuellen, für dich passenden Sicht gekommen bist.
Ja, es war ein langer Prozess.
Gab es da Schlüsselerlebnisse?
Ja, gab's schon. Also, das ist ein Prozess, der sich über Jahrzehnte hinweg bewegt hat, von den Anfängen, wo ich eben als 15-Jähriger oder, ja, mein Vater ist gestorben, als ich 12 war, und bin dann irgendwo rein katapultiert worden in eine Situation, wo es halt klar war, dass es jetzt mal nicht so ganz lustig wird die nächsten Jahre, und dann mit 15 halt schon selbst den Pflanzenschutzschlauchzug zu machen und damals halt noch hardcore konventionell in einer Abhängigkeit, wo es halt darum ging, man muss halt schöne Trauben liefern, um ein bisschen Geld zu kriegen, um zu überleben. Und das war damals ja, es war normal, aber es war halt nicht lustig. Und Gott sei Dank hat mein Vater halt damals schon keine Herbizide und keine Dünger verwendet, nie. Und das war schon einfach eine große Geschichte. Jetzt nicht, das hätte ich ja gar nicht gecheckt. Wenn er es gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich so weitergemacht. Aber er hat es nie gemacht, und deswegen hat meine Mutter auch nicht darauf bestanden, und das war super. Also deswegen habe ich ja lange Zeit überhaupt nie begriffen, was wir da eigentlich machen, im Grunde genommen. Nicht? Aber so, als wie es halt jungen Menschen so geht und mir halt noch mehr vielleicht, war es halt sehr mechanisch. So wie es einer jungen Katze geht, die schaut halt auch, was die Katze macht, was die Mama macht. Und so war es bei mir halt dasselbe. Und deswegen so der Prozess vom ahnungslosen Traubenproduzent zum irgendwo schon selbst bestimmenden, wo es hingeht, Winzer, das war halt nicht von heute auf morgen. Und Schlüsselerlebnisse, damit wir mal ein bisschen auf die Reihe gekriegt haben, was wir machen wollen. Sicherlich die Umstellung auf Bio, weil seit ich mit Pflanzenschutz begonnen habe, habe ich halt andauernd immer Allergien gehabt und Heuschnupfen und so Krams. Und das war halt wahnsinnig anstrengend und störend, und viele Kuren und verschiedenste Dinge probiert und Medikamente und zwischen homöopathisch und Hardcore. Und irgendwann 2008 zu einer Allgemeinmedizinerin gekommen, und der hat mich dann halt darauf hingewiesen, wenn ich so weitermachen will, dann kann es halt auch sein, dass ich nie Vater werde. Und das hat mich dann schon irgendwo dann auch ein bisschen intim berührt, und von da an habe ich verstanden, dass das ja kein Weg sein kann, die konventionelle Geschichte, und dann umgestellt. Und lustigerweise seit dem Moment war halt auch das mit der Allergie um ein Vielfaches besser, und heute kam er spürbar. Und 2009 ist dann meine Tochter geboren, und dann war es ja sowieso klar, also auch im Zuge dessen, dass also ein Kinderwagen dann unter die Reben stellen und 2 Stunden davor Pflanzenschutz, ja, keine Ahnung.
Ja,
das wäre dann immer so, nö, das wäre dann immer so stimmig gewesen. Mhm. Nicht? Und da die Befreiung eben auch zu sagen, okay, ich will das einfach nicht machen, weil ich es nicht will. Mhm. Und nicht, ja, und so, nicht? Und das war sicher ein Meilenstein, sich zu befreien und nicht zu sagen, ja, das macht man so, weil das machen alle so. Und dann gab es halt viele Erlebnisse. Ich hatte das große Glück, eine Zeit lang anhand von einem Nebenerwerb, den ich aber sehr, sehr intensiv betrieben habe, viel unterwegs zu sein in Mitteleuropa und da ganz, ganz viele tolle Leute kennenzulernen, tolle Winzer, weil ich da eben eine Beratungsgeschichte machen habe dürfen für eine Firma, und die hat mich schon sehr, sehr weitergebracht, Dinge zu sehen, probieren zu dürfen, vor allem andere Sichtweisen zu kriegen, weil, wie du ja siehst, also das Land hier ist sehr, sehr schön, aber die Berge sind hoch, und dann ist halt der Horizont nur weit, wenn man halt auf dem Berg oben ist. sonst ist halt der nächste Hügel schon sehr nah und man sieht halt nicht sehr weit und das ist halt schon schön und beschützend, auf der anderen Seite auch einengend. Und ich hatte halt vermehrt immer dieses Gefühl der Einengung und deswegen diese, weil du deine Frage war, wegen der Schlüsselerlebnisse, da gab es eine ganze Reihe von, aber sicherlich war der Schlüssel für mich, unterwegs sein zu dürfen und das nicht nur aus Spaß, sondern sehr, sehr intensiv und da sehr zeitaufwendig und dadurch einfach einen anderen Blick zu kriegen aufs Zuhause, auf die Heimat, auf die Normalität und vieles halt auch in Frage zu stellen und rückblickend und auch heute noch, ne, ist das war das ein riesen Glück.
War für mich, das auch vielleicht mit einer Triebkraft zu sagen, in diese Abhängigkeit, diese stupide Abhängigkeit vielleicht sogar traubend für Genossenschaften zu produzieren, da will ich raus, um sozusagen diesen gesamten Prozess in Eigenregie zu betreuen, um dann möglicherweise mir da auch Freiheitsgrade zu erwerben oder zu bekommen, die ganz wichtig sind für mein Leben.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen hier ja von Situationen, die jetzt 15 Jahre zurückliegen und heute ist ja Normalität, dass wir wegen jeden Blödsinn irgendwo eine WhatsApp kriegen oder keine Ahnung, auf welchen Medien informiert werden und das nicht nur jetzt von Kollegen, Freunden, Familie, sondern ja mittlerweile werden ja Regierungsmitteilungen über Twitter oder Facebook gesendet, was ich ja für absolut absurd finde, nicht? Das ist ja wohin? Also dass wir das machen, um uns zu unterhalten, das ist ja legitim.
Das ist das eine, ja.
Genau, und ich finde das ja auch nett, aber dass es institutionell schon so weit kommt, das ist ja Wahnsinn. Und vor 15 Jahren war es halt so, beginnende Phase, wo man halt in diese Kommunikation gekommen ist, wo halt dann um dem Rohstoffproduzenten, dem Traubenproduzenten gewisse Dinge zu vermitteln, dann halt die damals noch die ersten SMS auf Siemens Handy gefunkt wurden. Und das war schon irgendwo, ja, mir hat das halt nicht gefallen, weil ich halt fand, dass diese Art von Kommunikation ja zwangsläufig zu einer Standardisierung und Homologierung der ganzen Geschichte führt, weil wenn du nicht mehr einen direkten Kontakt und dir die Geschichten nicht vor Ort anschaust und du dann nicht weißt, was geht denn da gerade ab, das kann ja nicht gut gehen. Und damit aber auch, und das kritisiere ich ja am meisten, damit auch ein Stück Weg Verantwortung du als Bauer abgibst dieser dummen Nachricht.
Was war denn der Inhalt dieser Botschaft?
Ja, zum Beispiel, ja, morgen
mit der Ernte beginnen.
Mit der Ernte beginnen oder ja, aber entweder morgen und wenn es morgen nicht geht, nächsten Dienstag. Das ist ja völlig absurd, nicht? Weil wer weiß, was inzwischen läuft, nicht? Und dieser Mangel an Selbstverantwortung, deswegen, ich bin ja ein großer Anarchist, nicht? Weil wenn man sich das anschaut, was bedeutet Anarchie, das ist ja wahnsinnig schwarz und schlecht, mit schlechten Konnotationen versehenes Wort, aber eigentlich Anarchie bedeutet ja, dass man Eigenverantwortung trägt und somit so wenig als möglich oder so wenig aufoktroyierte Fremdbestimmung hat. Und ich finde das ja in einer Situation des demokratischen Seins, die Selbstverantwortung des Menschen und die eigene Würde des Menschen, das ist ja eigentlich in den meisten Verfassungen 1a. Und deswegen dieses Abgeben von Verantwortung im Sinne, dass ich nur Rohstofflieferant bin und deswegen jegliche Verantwortung dem abgebe, der mir die SMS schickt, das finde ich einfach langfristig äußerst bedenklich, weil es dir deine Rechtfertigung als ich nehme es jetzt mal auf die ökonomische Art und Weise, als Unternehmer ja entzieht, weil du übermittelst ja die vollste Verantwortung nur dem, der dir ja die Befehle gibt. Und du degenerierst ja zu einem Roboter.
Du hattest Lust auf zwei Dinge, auf Verantwortung zu übernehmen,
genau,
und auf die Freiheit, die daraus im Grunde genommen auch entsteht.
Richtig. Und mir macht es nach wie vor Spaß. Und das waren, glaube ich, die zwei Triebfedern, wo ich gesagt habe, ich will mein eigenes Ding machen und ja, habe auch keine Angst davor, die Verantwortung zu übernehmen. Und zweitens einfach die Lust zu experimentieren, auch Dinge zu wagen, wo viele gesagt haben, nein, das funktioniert so nicht, obwohl sie es noch nie probiert haben. Und ich glaube sehr an die Erfahrung von Leuten, die auch eine gewisse Lebenserfahrung haben. Aber du hast ja bestimmt auch Siddhartha gelesen von Hermann Hesse und genau.
Der Schritt hin zur Biodynamie, war der logisch oder war da auch Zufall im Spiel?
Also ich glaube nicht an Zufällen und ich denke auch nicht, dass er logisch war, aber es war halt, ich denke, dass die logische Konsequenz, Logik hat immer sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Ich glaube, es war mehr ein unterbewusstes Bedürfnis, das dann irgendwo gestillt wurde durch Situationen, die entstanden sind, durch auch als damals katholisch, konservativ erzogener Mensch, halt glaubt man halt nur die Dinge, die man sieht und mit Ausnahme halt vom lieben Gott. Aber ansonsten ist halt schon immer diese bäuerliche Prägung, dass man halt den Beweis haben muss. Und wir haben halt auch Dinge probiert, damals ab 2014 oder auch davor schon mit effektiven Mikroorganismen, aber ab 2014 dann ganz konkret auch die Dinge umgesetzt und da haben wir uns halt angeschaut und gesehen, ja, das fühlt sich gut an, dass man sieht, das bewirkt was und dann war es einfach ein gutes Gefühl und ein Weg, den ich ohne Probleme auch jemand anders raten kann und wo ich auch sage, für uns ist das stimmig, weil es zu uns jetzt passt und weil wir das so machen möchten, aber weil wir es so halt leben, wie wir es hier in unserer Individualität eben machen wollen. Und ja, und deswegen war es, glaube ich, auch ein Schritt. Genau, das ist immer eine Geschichte, glaube ich, die mir jetzt gefühlt wichtig ist. Beim Übergang vom Konventionellen aus biologisch-organische geht es ja im Wesentlichen darum, den ganzen Ballast abzuwerfen. Den ganzen Müll, den wir uns im letzten Jahrhundert angehäuft haben, den lassen wir einfach weg. Okay, und gehen dann wieder zurück zu Sachen, die es halt schon einen Moment länger gibt, zu Schwefel und Kupfer. So. Aber dann war es das. Und ich habe an den Reben und an mir selber gemerkt, dass nur weglassen ist zu wenig. Man muss auch was dafür tun. Und man muss auch, um bei Laune zu bleiben, muss man auch Nahrung zu sich nehmen. Nicht? Seelische, mineralische, organische Nahrung. Und das geht den Reben so, das geht dem Boden so, das geht uns, den Tieren so. In Wahrheit geht es ja allen so, weil wir alle ja dasselbe sind. Und deswegen war der Schritt, so wie halt diese klugen Köpfe, die uns halt wieder Wege gezeigt haben, wie kommen wir aus dem Schlamassel raus, wie es halt Rudolf Steiner war, oder hat auch das große Glück noch eben Christian von Wistinghausen kennenzulernen oder auch Alex Podolinski einige Male zu sehen und das waren schon wirklich sehr, sehr beeindruckende Erlebnisse, Menschen, Situationen, sich mit denen auszutauschen, aus ihrer unglaublichen Erfahrung heraus und in dem Austausch habe ich halt für mich gemerkt, dass um ins Nirvana zu kommen, um ruhig zu sein, um in die Harmonie zu kommen, für sich selber an dem Platz, wo man lebt und mit den Menschen, die man sich umgibt, sind das halt ganz coole Werkzeuge. Und
du hattest auch das Gefühl, dass es zu dir und diesem Platz hier, wo wir hier sind, passen.
Genau. Und deswegen, ich bin sehr froh, dass wir mit Biodynen angefangen haben und haben sehr viel zu lernen und keine Ahnung, aber
was ist das für eine Community? Was sind das für Menschen, die das auch machen?
Du, da gibt's und das ist ja das Schöne, dass da ganz verschiedene Leute gibt und ich halte jetzt nichts von Massen Sekten Hochzeiten, sondern einfach vom Austausch, von der Individualität, dass es jeder in seinem Standort auf eine gewisse Art und Weise lebt, aber die Community, die ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass ein Respekt da ist, ein ganz offener, ehrlicher Austausch, was passiert bei dir jetzt und was passiert bei mir, und das kann man zwar nicht eins zu eins umlegen, nur das Agronomische, aber was dann rundherum noch passiert, was ist dein Gefühl jetzt mit dem, wie fühlst du dich wohl, was zeigt dir die Pflanze, das ist halt das Feinstoffliche, wo du dann ganz viele Dinge ablesen kannst, und ich finde das grandios, und es gibt so eine so ein familiäres Wohlfühlen für mich und viele Freunde, die du vorher schon interviewt hast, ob es Sven Leiner ist oder Andreas Schumann oder Nicola Libelli oder ganz viele Freunde, die das auch so pflegen, und das ist einfach sehr, sehr schön, sich mit den Leuten dann auszutauschen, weil trotz, dass sie nicht an dem Ort jetzt unmittelbar sind, wo man die Sachen beschreibt, sie sich reinfühlen können. Und das ist einfach so schön. Da geht's nicht mehr so um Parameter oder Analysen oder so, das Zerpflücken von tausend Dingen, sondern ein Gesamtgefühl zu beschreiben, wo man dann weiß, was treibt einen um, was passiert da mit einem. Und ich finde das super. Und das, mir liegt das vor allem. Das ist der Punkt.
Bist du in einer der verschiedenen Biodyn Organisationen, Demeter oder?
Nein, sind wir nicht. Wir sind bei einer Organisation, die nennt sich Agricoltura Vivente, also lebendige Agrikultur, lebendige Landwirtschaft. Und das ist eine italienische Vereinigung. Und da sind nicht nur Winzer dabei, da sind Gemüsebauern dabei, da sind Leute dabei, die Viehhaltung haben, und das so verteilt über den ganzen Stiefel, ja, ich sag mal jetzt bis so südlich von Rom. Und da gibt es mehrere Treffen im Jahr und da besucht man sich gegenseitig und ich finde das wunderbar, nicht? Und da verbringt man einen Tag oder eineinhalb Tage zusammen und schaut sich die Gegebenheiten an, isst miteinander, trinkt miteinander, tauscht sich aus. Ich finde das extrem schön und dieses Wort ist dieses lebendige Landwirtschaft und lebendige Agrikultur. Ich finde das wunderbar. Ich bin halt vom Gemüt eher südländisch und jetzt nicht so Excel-Tabellen verliebt und zertifizierungsgeil. Wir sind biozertifiziert, aber manchmal macht mir diese Pression, dieser Druck, dass es einfach sehr wichtig ist, dass diese ganzen Dokumente und diese Zettel alle stimmen, belastet mich.
Belastet dich, kann ich verstehen.
Ja. Und ich fühle mich, ich widme lieber die Zeit
den Reben.
den Reben, den lebendigen Dingen, den Menschen, anstatt halt dann andauernd irgendwelchen Kontrolleuren dann und bei aller Wertschätzung diesen Leuten gegenüber, die ganz viele einen tollen Job machen, dann halt sagen zu müssen, ja, hier habe ich halt jetzt 501 gespritzt und hier nicht, oder hier habe ich eine Einsage gemacht oder nicht. Sachen, die mir eh alle tun und weit über dem hinaus, was jetzt in dem der Regulierung wäre, aber wir verwenden es nicht als Verkaufsargument, auch im Sinne, weil ich glaube, ich denke, wir sollten nicht so sehr parteipolitisch agieren, dass der andere das Label hat und der andere das andere. Und wenn du jetzt bei der Partei bist, dann darfst du das andere nicht trinken. Ich glaube, wir sollten uns mehr grundsätzlich damit auseinandersetzen, von wem ist das, wo kommt es her, und nicht nur die Shortlist-Nummer machen, ja, ist das jetzt mit dem Label oder mit dem anderen. Aber ich weiß, das ist wieder eine romantische Sichtweise der Dinge, aber wir leben es halt so.
Ich habe auf deiner Webseite gelesen, du möchtest, als Ziel formulierst du authentische Weine. Das ist das, was du, natürliche, authentische Weine. Was ist denn aufgrund oder auf der Basis deiner Gegebenheiten hier, also deiner Lagen, deiner Böden, des Klimas, was ist da das Authentische in dem Wein? Was ist authentisch aus deiner Sicht?
Authentisch ist das, ist alles das, was nicht jetzt aus einem Zwang heraus entsteht, jemandem Genüge zu tun und deswegen Maßnahmen setzt, die so dermaßen verfälschend sind, dass sie nicht mehr das widerspiegeln, was eigentlich der Ursprung ist. Ganz klar greifen wir als Winzer mit unserer Kultur sehr beeinflussend ein, sei es im Weinbau wie im Keller, was die Resultate sein sollen, das ist ja ganz klar. Also aber die Authentizität kommt von dem her, dass ich als der Kulturschaffende der bin, der dahinter stehen kann, dass ich behaupte, dass wir die Botschaft aussenden können, ohne jetzt darüber nachzudenken, was schmeckt dem und was schmeckt dem anderen, sondern uns selber treu bleiben und deswegen als Mensch, der jetzt hinter dem Wein steht, eine Botschaft senden können, die ehrlich und authentisch ist. Und ich denke, um das so unverfälscht als möglich tun zu können, ist es eben notwendig, draußen im Weinberg auch nicht die Reben und das Mikro, die Mikroflora und Fauna und auch die Makro ganz klar dermaßen zu verfälschen, dass das Produkt oder die Traube nicht mehr authentisch ist, also dermaßen gedopt oder verändert ist. Und anschließend im Keller ist dieselbe Nummer. Wenn wir da größtmöglichsten Respekt vor denen haben, wie die natürlichen Prozesse der Weinwerdung sind, und dieser Metamorphose, dieser genialen, dieser fantastischen von der Traube zum Wein, wenn wir die nur begleiten als Kulturschaffende, aber nicht so dermaßen drauf einsteigen, dass wir dann was anderes draus machen, was sie eigentlich ursprünglich gar nicht werden hat wollen, dann finde ich es halt authentisch. Und das versuchen wir. Und
also in diesem Sinne ist die Mehrheit der Weine, die heute im Supermarkt stehen, nicht authentisch.
So sehe ich das, ja. Ja, das ist der Umkehrschluss.
Was wäre jetzt oder was ist in deiner Auffassung der logische nächste Schritt im Keller, um sozusagen diesem Ideal treu zu bleiben?
Ja, wir versuchen ja im Weinberg die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich alle wohlfühlen. Und die alle sind halt die Rebe selbst, der Unterbewuchs und alles, was da blüht und alles, was da fliegt und was da kreucht und fleucht. Und wir selber als Leute, die da drinnen stehen. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden, so jetzt, liebe Trauben, jetzt seid ihr genug an der Sonne, gehangen und jetzt bringen wir uns in den Keller rein. Dann kommt ja diese Metamorphose vom Licht ins Dunkle. Und das Schöne, dass jetzt auf einmal ein ganz großer Prozess entsteht. Und dann, glaube ich, geht es halt darum, dass diese Lebensprozesse, die wir ja versuchen, draußen im Weingarten zu unterstützen, durch unseren Kompost, den wir ausbringen, durch die Präparate, durch unsere Stimmung, dass wir sie anschließend drin im Keller halt so weiter begleiten. Und die Natur hat halt vorgesehen, dass diese wunderbaren Pilze, diese Hefen dann halt sich über den Zucker hermachen, indem das halt ein Saft austritt und da helfen wir halt ein bisschen nach, dass der Saft zum Vorschein kommt und das auch nicht zu langsam, indem dass wir halt mit die Füße in die Trauben reinsteigen oder sie durch den Rebler lassen und indem dass wir halt draußen versucht haben, jetzt nicht durch chemisch-synthetischen Pflanzenschutz unsere ganzen Hefen zu unterdrücken oder dieses Spektrum zu verfälschen, dann versuchen wir halt das dann im Keller so weiterzutragen, damit sich auch wieder eine positive Harmonie daraus entwickelt, das zu beobachten, Luft zu geben, dass sich die Guten vermehren und nicht die Bad Boys und so halt dann die Prozesse durchgehen zu lassen. Und eine weitere Geschichte halt auch, also wir alle bei unseren Weinen machen wir überall den biologischen Säureabbau, was unserer Meinung nach halt ein natürlicher Prozess ist, der gegeben ist und wir nicht möchten, ich nicht einsehe, wieso wir den
unterdrückt.
Genau, das wäre ja so, wie wenn einer ewig bei den Sängerknaben singen sollte, nicht? Und nie Falco werden dürfte, nicht? Und das ist ja, das ist in meinen Augen nicht der Sinn der Dinge. Ich glaube, das einzig Beständige ist die Veränderung und deswegen auch akzeptieren, dass diese fruchtig, fröhliche Jungfräulichkeit irgendwann dann auch vergeht und die Prozesse passieren und sich dann weiterentwickeln. Und so geht halt die ganze Weinwerdung weiter und die Weine wenig bewegen und wenn sie es brauchen, dann mehr und wenn einer ein bisschen mehr Schwefel braucht, dann mehr. Aber grundsätzlich versuchen wir überhaupt darauf zu verzichten oder die Dosierungen ganz gering zu halten und das auch dann mehr sensorisch und nicht analytisch zu überprüfen. Und dann halt zum Schluss, je nach Wein, mehr oder weniger lang, nach 6 Monaten oder nach 3 Jahren, den Wein dann auf die Flasche zu ziehen und das auch halt ohne Filtration, weil wir halt den Wein diese Lebendigkeit nicht absprechen möchten, dass er das halt drin behaltet sozusagen. Ja.
Mhm. Nun hat sich ja die letzten 80 Jahre, 70 Jahre, sagen wir mal, ein anderes stilistisches Ideal in unserer Welt herausgebildet. Ein Ideal, das ja nicht zuletzt auch Resultat ist, dass man im Keller sehr viel mehr interveniert hat, geschönt hat, gefiltert hat und verschiedene andere Prozesse. Kannst du dir heute vorstellen, so im Jahre 2020, dass wir in 20, 30 Jahren über diese Dinge grundsätzlich anders denken?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, es ist alles in einem Prozess. In der kurzen Zeit, wo ich jetzt aktiv in dieser ganzen Geschichte drin bin, hat sich ja auch schon wahnsinnig viel entwickelt. Also als ich angefangen habe 2009, also wer hat da schon von Naturwein gesprochen? Hier, also hier in unseren Breiten ist das ja heutzutage noch ein Fremdwort, oder? Und ich denke, die Welt dreht sich und die Welt dreht sich auch relativ schnell, wobei vielleicht jetzt dreht sie sich in einem Moment dann wieder langsamer, was ja auch gut ist so. Aber wer weiß, was in 20 Jahren ist. Ich bin unglaublich dankbar, in einer Zeit leben, arbeiten zu dürfen, die enorm vielfältig ist. Weil ich glaube, es hat noch nie, das behaupte ich jetzt mal so, es hat noch nie so eine unglaubliche Bandbreite an Weinen und an Geschmäckern und an Möglichkeiten gegeben, diese verschiedenen Dinge auch auszukosten. Und das finde ich super, weil das ermöglicht Leuten, sich weiterzuentwickeln, nicht monolithisch in einer Welt zu verharren, wie es vielleicht in den 90er Jahren war zum Beispiel. Ich denke ich mal jetzt so ganz rausgespuckt, wobei ich da auch wenig Ahnung habe, weil ich da noch nicht so drin war in der Geschichte, weil ich zu jung bin. Aber ich finde das super und ich denke, so wie in allen Dingen werden sich Extreme wieder angleichen und in dem Moment, wo sie sich angeglichen haben, werden wieder andere neue Dinge entstanden sein, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht absehen können.
Ja, es sind Barrikaden, es sind Grenzen niedergerissen worden in den letzten Jahren und das hat sicherlich mit der Zeit auch und es hat sicherlich auch heute schon Konsequenzen auf sozusagen den konventionellen Stil, auf die konventionellen Verfahren. Es gibt ja schon Winzer, mit denen ich rede, die fühlen sich in sozusagen Begründungsnot, wenn sie nicht biologisch arbeiten. Das spürt man. Also da hat diese Bewegung auch, diese Bewegung dann hin, die anders vinifiziert, Effekte. Und deswegen kann es durchaus sein, dass diese Bewegung noch weitere, größere Effekte in den nächsten Jahren hat. Wie ist das hier in Südtirol? Bei uns in Deutschland sehe ich das. Ich sehe das in Frankreich sehr stark, auch in einigen italienischen Regionen, mehr als in Südtirol. Die Frage ist einfach nur, übersehe ich da was oder würdest du sagen, ja, Südtirol ist da im Moment noch vergleichsweise unbeweglich, ein großer Tanker, genossenschaftsgeprägt?
Ganz genau. Ich glaube, du sprichst da genau schon das richtige Thema an. Ich denke, Südtirol ist ein kleines Land, das sehr, sehr stark vom Tourismus lebt, das sehr genossenschaftsgeprägt ist, wo die Genossenschaften sehr, sehr gut funktionieren, wo die Leute, Gott sei Dank, anhand dieser sehr gut funktionierenden Strukturen, ob es Genossenschaften oder große Handelsbetriebe sind, die Steillagen und die Reben weiterhin pflegen und keine Landflucht geschieht und dementsprechend ein hohes Ansehen da ist und das finde ich alles super. Das ist grandios und Chapeau, dass sie das so hinkriegen. Aber das große Problem ist halt auch, dass die Leute sehr verwöhnt sind und sehr, was ich auch verstehen kann, nicht, wenn man über 25 Jahre nur Erfolgsgeschichten schreibt, dann stellt man sich halt auch nicht gern in Frage und anhand auch der Kleinstrukturiertheit sind ganz viele Traubenproduzenten auch in einer Situation, dass sie das nur nebenberuflich machen, nur Samstag, Sonntag, nur am Abend, dann ist logisch sehr schwierig. Wir sprachen vorhin von der Beobachtung und von sich der Rebe oder der ganzen Situation widmen. Das ist logisch schwierig, wenn man untertags im Büro sitzt oder LKW fährt oder meinetwegen die ganze Woche nicht zu Hause ist. Deswegen macht das schon alles Sinn, aber ich stelle mir halt die Frage, wir haben ein ganz sensibles Ökosystem, wo wir sehr nah aufeinander umleben, wo wir privilegiert sind, weil wir viel Wälder haben, weil wir Flüsse haben, weil wir viel Grundwasser haben, aber es ist alles sehr, sehr konzentriert. Südtirol ist gebirgig und wir können nur auf 15% der Fläche leben und wirtschaften und da geht es halt richtig ab, zwischen intensiver Landwirtschaft, zwischen Verbauung, zwischen Verkehr, zwischen Fabriken und dem ganzen Zeug und wir wollen halt alle wirtschaften und alle davon leben, aber ob sich das langfristig immer ausgeht in der Art und Weise Turbo-Landwirtschaft, das stelle ich mir halt schon eine Frage. Und ich stelle mir nicht nur die Frage, sondern ich sage ganz sicher, nein, es geht sich nicht aus. Und ich denke, da muss es ein Umdenken geben und das sehr bald, weil A, besteht ohne Zweifel, wie du vorher gesagt hast, es besteht ein Druck, weil heute fühlt sich halt schon jeder irgendwie unangenehm angegriffen, wenn er jetzt nicht Bio macht. Und zweitens besteht halt schon, denke ich, einfach vom Bewusstsein der Konsumenten, abscheuliches Wort Konsument, aber auch ein immer mehr eine Nachfrage, vor allem in so kleinstrukturierten, ländlichen, gebirgigen Gebieten, dass da einfach sauber gearbeitet werden muss, weil sonst checken es die Leute gar nicht, ja, wieso wird das so nicht gemacht? Und da sind wir in unserem Land halt schon noch im Trias und nicht nur im Mittelalter, weil wir haben wahrscheinlich europaweit mit die niederste, ich spreche jetzt von Weinbau, die niedrigsten Prozentsatz an Biofläche. Und wir reden da von 5%, das ist ein Witz, nicht? Also trotz, dass die Voraussetzungen gegeben werden, und da muss ich halt auch sagen, liebe Leute, dann solltet ihr euch halt mal vielleicht ein bisschen mehr bemühen und halt mal den Speckgürtel verlassen. Und ich frage mich auch, es hat eine goldene Generation gegeben. Und jetzt mal schauen, wie die ganze Nummer weiterläuft. Okay, aber vielleicht hätte man auch mal können, sich ein paar Gulden auf Seite legen und mal sagen, okay, wir haben jetzt auch mal schön verdient und jetzt investieren wir halt mal nicht in neuen Traktor, sondern halt mal auf die Ökologisierung unserer Produktion. Und ich denke, wenn es nicht freiwillig geschieht, dann wird es halt ganz bitter unfreiwillig geschehen.
Ist denn der Anteil der Genossenschaften immer noch sehr hoch oder ist in den letzten Jahren sozusagen die, gibt es eine gewisse Absprungquote von jungen Winzern, die sagen, ich mache das jetzt auf eigene Faust?
Na, das ist ganz gering. Verstehe ich auch, weil rein wirtschaftlich gesehen ist man ja komplett verrückt, wenn man selber Wein macht bei uns hier, nicht? Weil die Traubenpreise dermaßen hoch sind. Mhm. Und du als Traubenproduzent sagst, okay, ich kann im Prinzip von meinen 2 Hektar leben,
das ist Wahnsinn,
im Vollerwerb als Traubenproduzent. Mhm. Und dann habe ich aber meistens noch 3 Ferienwohnungen oder Äpfel oder gehe sonst eine Arbeit nach. Ja, wieso soll ich dann Stress antun und Wein selber machen?
Okay.
Deswegen, es gibt ganz eine kleine Bewegung, aber es ist nach wie vor so, und das meine ich jetzt im besten Sinne positiver Kritiknahme, weil ich hoffe, dass sich diesbezüglich was bewegt, dass es wenig Biobetriebe, wenig biodynamische Betriebe gibt, und heute noch 95% der Trauben, die produziert werden, nicht vom Winzer veredelt werden, sondern zu 70% an Genossenschaften gehen und zu 25% an Negociants, an Weinhändler. Und das hat alles eine Berechtigung, das ist alles super, aber wie gesagt, die Eigenverantwortung, ein wenig mehr zu pflegen und sich dann nicht hinter irgendwelchen Leuten zu verstecken und zu sagen, ja, die bezahlen Bio nicht mehr oder die wollen das nicht machen, ja gut, dann muss halt selber die Verantwortung nehmen.
Wir haben ja vorhin, vielleicht hinkt der Vergleich, wir haben gesprochen über die Pergola. Mhm. Und du hast mir erklärt, das passt im Grunde genommen ganz gut hierher. Könnte es sein, dass diese Art der Genossenschaftsstruktur, weil die Bauern nebenher noch Ferienwohnungen haben und andere Dinge, vielleicht einfach zu Südtirol passt?
Bestimmt. Ich denke, es passt zum Schlag Leute. Wir sind christlicher Prägung. Wir sind gewohnt, eine Partei zu wählen, zumindest die meisten, und eine Zeitung zu lesen und einen Bürgermeister und dem Pfarrer, sofern er noch im Dienst ist, irgendwo zuzuhören. Und das hat auch alles seine Berechtigung und das stabilisiert auch und das gibt auch Struktur und viele Leute fühlen sich da wohl und der Begriff Heimat hat einen Wert und das ist alles super. Aber die Eigenverantwortung zu übernehmen, das ist halt nicht unbedingt ganz die große Stärke.
Das ist nicht angelegt.
Schwierig.
Ich würde gerne mal zu dem einen oder anderen Wein von dir kommen.
Gerne.
Vielleicht, wir haben ja gesagt, wir probieren mal 2.
Ja.
Was schlägst du vor? Du hast ja eine Vorliebe, glaube ich zumindest, das sagen zu können, für den gemischten Satz. Mhm. Sind die Reben auch im Weinberg gemischt gesetzt tatsächlich?
Zum Teil.
Okay.
Zum Teil. Beim Tonsur mehr. Beim Tonsur mehr. Bei Caroline haben wir auch zum Teil. Sind zwei Weinberge, die ganz eng nebeneinander sind. haben wir zum Teil wirklich in der Reihe auch verschiedene Sorten und zum Teil haben wir reihenweise verschiedene. Aber der Zugang, deswegen schreibe ich es ja auf die Flaschen drauf, ist ja der, dass wir unterstreichen möchten, dass es eben keine Cuvée ist, die im Keller entsteht, wo man so und so viel Prozent von dem und von Prozent vom anderen, sondern dass der Jahrgangsverschnitt, nennen wir mal so, vom Jahrgang, von den Trauben, vom jeweiligen Weinberg kommt. Und deswegen die Reben, die in Oberplatten stehen, die ergeben den Tonsur und die Reben, die hier in Campil stehen, was weiß ist, ergeben Caroline.
Mhm, mhm. Hast du Erfahrungen, wie die verschiedenen Reben sich dann im Weinberg zueinander verhalten? Gibt es da eher Symbiotisches oder ist da eher Konkurrenz das Thema?
Na, Konkurrenz würde ich nicht sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es eher ausgleichend wirkt und nicht unbedingt, dass der Stärkere gewinnt, sondern dass eher eine ausgleichende Wirkung stattfindet. Und einfach ein gutes Gefühl dabei. Wir pflanzen ja auch bei den sortenreinen, nennen wir sie mal so, Weinbergen, wo jetzt Lagrein oder Fernat stehen oder Gewürztraminer. Da pflanzt man ja auch ganz gern andere Sorten nach, weil das macht man auch für Spaß, nicht? Wenn andere Sorten darunter stehen, nicht? Und ich find's fürs Aromaspektrum des Weins sinnvoll, aber ich find's einfach witzig, dass irgendwo wieder ein anderer Genosse zwischen den anderen drinnen ist.
Nun leben wir ja insgesamt eher in Südtirol, aber auch in Deutschland und Österreich in so einer rebsortenreinen Welt.
Ja.
Insofern gibt's zwar eine alte Tradition für den gemischten Satz, aber wie nimmt das der Markt auf? Das ist die eine Frage. Und die andere, was ist deine Idee? Spielen Rebsortenunterschiede vielleicht nicht mehr so für dich persönlich diese Rolle?
Hm. Ja, der Markt, wie du ja weißt, es gibt nicht den Markt, sondern immer ganz viele. Wenn du auf den Markt gehst, dann hast du ja verschiedene Stände, nicht? Dann kannst du ja aussuchen, nicht? Nehme ich den. Und auf dem Markt, an dem Marktstand, wo unsere Weine positioniert sind, also die haben Mordsfreude damit und kein Problem. Und da wird nicht nur eben plakativ danach geschaut, ja, ich trinke Chardonnay oder ich trinke Cabernet Sauvignon, sondern wird halt ein bisschen genauer hingeschaut. Und ich habe auch nichts gegen Reinsortigkeit, also keineswegs, macht ja durchaus Sinn. Aber ich finde es für unsere Situation hier stimmig und mir macht Spaß und deswegen sehe ich da kein großes Problem von dem, was unseren Markt anbelangt. Und die zweite Frage war nochmal, was hast du gesagt? Und
dass möglicherweise die Bedeutung, die wir insgesamt der einzelnen Rebsorte zumessen, genau, vielleicht auch auf der Basis deiner Art, den Weinberg zu pflegen und zu vinifizieren, nicht mehr die Bedeutung hat.
Das sehe ich auch so, weil da kommen wir ja jetzt zu meinem Lieblingsthema, wenn es darum geht, Sortentypizität. Ich finde es halt, wenn es nur darum geht, die Sorte zu schmecken, dann hat der Terroir-Begriff versagt. Und ich finde es halt langweilig, nicht? Komischerweise sind halt die erfolgreichsten Weinbaugebiete, da steht halt meistens die Sorte nicht drauf. Das ist ja komisch, nicht? Weil halt irgendwo der Mensch und das Gebiet halt mehr sagen als nur die Sorte allein. Oder nicht mehr, das ist halt eine Symbiose draus, nicht? Und deswegen gefällt mir auch der Begriff Terroir so gut, weil er halt alles mit reinholt ins Boot. Den Mensch, den Boden, die Sorte, das Klima, die Umwelt, die Gegebenheiten, und die machen Wein. Und wenn du jetzt nur einen bananenschmeckenden Chardonnay hast um 3,90 Euro oder er kann auch 50 Euro kosten, das ist für mich nicht Wein. Das ist ein alkoholisches, weinähnliches Getränk.
Was würdest du denn zu der Frage sagen, wäre auch eine andere Rebsorte im Burgund in der Lage, das burgundische Terroir zu artikulieren auf so eine feine Art, wie das zum Beispiel Chardonnay und Pinot Noir können?
Auf jeden Fall. Ich trinke auch sehr, sehr gerne Aligoté und finde es ist so ein Paradebeispiel dafür, wie man aus einer Sippenhaft heraus eine Sorte a priori schon sagt, das kann nur Scheiße sein, nicht? Und habe schon grandiose Sachen getrunken und deswegen, wie du richtig sagst, ich denke, je armseliger die Landwirtschaft und der Mensch ist, der sie ausführt, umso wichtiger wird die Sorte. Und leider, wenn du dir die Parallelität anschaust zwischen dem sich durchsetzen in der ganzen Landwirtschaft, ganz egal, ob es jetzt Weinbau ist oder Gemüsebau oder Obstbau von internationalen Sorten, umso armseliger ist die Kulturtechnik dahinter. Und deswegen gewinnen halt meistens die Sorten, die am einfachsten zu handhaben sind, die am lautesten schreien und die einfach dann einfach zu transportieren sind. Und das, glaube ich, ja, kulturschaffend finde ich das nicht unbedingt. Ne? Das ist halt eher angleichend. Ne?
Ja, da ist viel Weisheit drin in dieser Bemerkung. Aber auch hier ist sehr viel Weisheit im Glas, finde ich.
Ja, das ist ja ein weißer Wein, nicht ganz klar. Nicht? Deswegen glaube ich, Weisheit. Wobei er nicht ganz weiß ist, weil er halt
schon Nein, gelb ist. Nein, das ist schon goldgelb. Also ich vermute mal, da waren auch Schalenkontakt im Spiel.
Richtig, richtig, genau, Wolfgang. Ja. Ich finde es schade, den Boden, weil die Schale ist ja so wie der Rebstock, der verlängerte Boden und dann verlängert sich der Boden im Jahrgang nochmal in die Traube rein und dann den Boden gleich wegzuschmeißen, finde ich halt schade, nicht, wenn man den direkt presst und ich denke, ich will halt ein bisschen mehr rausschmecken aus dem Wein und dementsprechend haben wir eigentlich alle unsere Weine, so wie jetzt auch in speziellen Wein, den wir jetzt probieren, Caroline 2017, also weißer gemischter Satz, ist mit Schalenkontakt für 5-6 Tage auf der Maische. Wir arbeiten eigentlich auch bei allen Weinen mit einem gewissen Prozentsatz an Stängeln. Das kann mal 50%, das kann mal 100% sein, das kann mal 30% sein. Jetzt hier weiß ich nicht mehr genau, ich glaube um die 60-70%. Um einfach auch nochmal zu verdeutlichen, dass der Mensch ist auch nicht nur Fleisch, sondern auch Knochen und deswegen das Stielgerüst hat halt auch einen gewissen Ausschlag, aromatischerweise, aber auch wieder von einer gesamtheitlichen Überlegung her. Und ja, also das ist jetzt kein Orangenwein, aber schon ein Wein, der einen gewissen Extrakt hat und eine gewisse Tiefgründigkeit und genau.
Am wievielten Tag hat die Gärung begonnen?
Am zweiten Tag hat sie begonnen und dann aber recht zügig vonstatten gegangen, wie eigentlich generell unsere Gärungen, muss ich sagen. Und sind dann
spontan,
selbstverständlich alle spontan, genau. Wir machen jetzt auch keinen Gäransatz, sondern lassen spontan das jeweilige Fass immer starten. Und nach den 5-6 Tagen war der Wein, glaube ich, so zwischen halb und dreiviertel ab.
Sehr dynamisch.
Ja, wir haben eigentlich meistens die Weine so mit nach 10 oder 14 Tagen sind sie trocken. Also ja.
Spielt wahrscheinlich auch die gesunde Mikroflora im Weinberg eine große Rolle?
Ja, also wenn du das so siehst, dann ich denke schon, aber wir haben jetzt nicht Situationen, ich glaube, das ist auch geschuldet von dem her, dass wir ja anhand unseres Klimas, wir fangen ja auch rechtzeitig an mit der Lese. Und dann ist halt so, dass die Temperaturen auch noch etwas höher sind und der Keller jetzt nicht mega kalt und deswegen rauschen die Weine durch und machen dann auch meistens den biologischen Säureabbau umgehend anschließend. Und, ja, und der liegt ein Jahr im großen Holz, auf der Feinhefe oder gröberen Feinhefe. Und dann nochmal, damit der Wein nochmal einen Zwischenstep zur Flasche hat, nochmal ein knappes Dreivierteljahr im Beton. Wir arbeiten eigentlich mit allen Weinen gerne mit beiden Behältern, also mit einem Wein, dem Tonsur, wo wir neu im Beton sind. Genau, und dann nach 22 Monaten gefüllt und dann liegt er noch mal 7-8 Monate auf der Flasche und dann geht's los. Ja.
Wirkt im Moment das, das 17er sehr, 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 sehr frisch. Ne? Das ist also kräutrig in der Nase. Logischerweise nicht, überhaupt gar nicht Primärfrucht geprägt. Da gibt's wenig, was mich jetzt an diese ganz typischen Fruchtaromen erinnert, vielleicht ein bisschen Kernobst im Hintergrund. Mhm. Ja, so in der Richtung.
Ja, ich denke, das Kernobst am ehesten noch als Frucht, aber dann sicherlich viel so kräutrige Aromen, so auch so etwas balsamische, ätherische Noten, die aber immer frisch sind.
Mhm. Mhm. Und, am Gaumen noch mehr als in der Nase.
Genau, richtig. Und also trotz des Säureabbaus, und unsere Weine haben ja generell nie wahnsinnig ausgeprägt hohe Säurewerte, lebt der Wein auch von einer gewissen Salzigkeit, glaube ich. Ja. Und wir haben halt diese Böden vulkanischen Ursprungs mit sehr viel Silizium. Und ich bilde mir halt mal ein, dass schon eine gewisse Salzigkeit dann immer bei den Weinen auch rauskommt. Jetzt zufällig oder nicht zufällig, ist jetzt auch eine Flasche, die 4 Tage offen ist und auch so ist, dass die Weine eigentlich zunehmend mit der Luft immer an Frische gewinnen, entgegengesetzt der landläufigen Meinung, dass das umgekehrt sein muss, nicht?
Also im Finale vor allen Dingen ein bisschen salzig, aber auch so ein deutlich spürbarer Gerbstoffeintrag, ne?
Richtig, ja. Richtig. Ja, das kommt schon von dieser Phenolik, die wir einfach durch die Schalen, durch die Kämme reinbringen möchten, um eben, und da auch wieder geprägt vom Modo di Vivere all'Italiana, dass wir halt den Wein seltenst ohne Essen genießen. Und ich mir die Weine immer als Essensbegleiter vorstelle. Und ich nie Weine wahnsinnig schätze, die mich als Wein selbst schon satt machen, sondern eigentlich immer Weine bevorzuge, die appetitanregend sind, weil sie halt eine gewisse Phenolik, eine gewisse Säure, die aber nicht angreifend sein darf, weil sonst habe ich ein Problem, wenn ich jetzt nichts im Magen habe. Aber dass es immer eine Balance gibt und nie der Wein so hedonistisch geprägt sein soll, dass er für sich alleine stehen soll, dass das nicht der Sinn.
Zu was würdest du ihn servieren? Wann würdest du ihn öffnen?
Schwierigste Frage bisher, weil also
du wolltest sagen, du hast immer Lust auf ihn.
Na, das schon, aber ich bin einfach kein Speisen-Wein-Kombination. Ich schätze unglaublich meine Sommelier-Freunde, die dann immer die lustigsten Sachen erzählen. Und ich gehe wahnsinnig gerne essen und wir kochen auch sehr gerne zu Hause. Aber du kannst mich fragen, was wir getrunken haben. Aber wenn du mich fragst, was wir gegessen haben, das wird dann immer ganz, ganz schwierig, nicht? Und aber ich sehe den Wein sehr gut zu gehaltvollen Gemüse, ich sehe ihn sehr gut zu Pasta, die eben auch schön würzig ist. Da kannst du auch tadellos einen Fisch haben, der schon ein gewisses Fett hat, passt für mich grandios. Oder auch noch ein Lamm oder Geflügel. Gern auch schön gewürzt, aber gern auch mit einem gewissen Hintergrund an Fett, weil der Wein einfach viel Salzigkeit hat, der das Fett gut
wegputzt. Ja, und die Gerbstoff und das dezente Tannin. Und da kann mir jetzt gerade vorstellen, auch so ein Fenchelgemüse. Ja, hat ganz schöne zarte Fenchelnoten.
Richtig, und wenn das jetzt gratiniert im Ofen mit Parmesan und ein paar Gewürzen drauf und
und am Gaumen super schönes Mundgefühl, so eine seidige, cremige Art, das gefällt mir.
Ja, man ist ein Wein, wo man sich denke ich auch reintrinkt und mir das halt einfach wichtig ist, so grundsätzlich für die Weine, dass wenn man anfängt zu trinken, dass ich immer mehr Lust kriege, noch mehr zu trinken und nicht, dass wenn ich das zweite Glas getrunken habe, dass ich eher schon gesättigt bin. Und für mich der beste Wein ist der, der die Perfektion des Wassers hat. Und der so durstlöschend ist, dass ich nicht zum Glas, zum Wasserglas greife.
Gut. Und er wirkt auch gar nicht schwer. Jetzt haben wir hier, ich habe jetzt die letzten Tage hin und wieder mal Südtiroler Weißweine probiert. Es war schwer, einen unter 13, 13,5 zu bekommen. Also ich habe immer gesucht und wenn dann mal war es im alleruntersten Preissegment, dass da mal einer mit 12,5 war. Und ich vermute, der hat sicherlich nicht viel mehr wie 12,5.
Nee, hat er nicht. Ne?
Ja. Auch das ist etwas, was mir gut gefällt. Strahlt Leichtigkeit aus.
Ja, ich denke auch nicht. Mir ist auch ein Rätsel, dass es noch diese Korrelation gibt, die auch noch von einer Barker-Ära kommt, wo immer der Dickere der Bessere sein soll und mit mehr Alkohol wertiger. Logisch ist Alkohol ein Geschmacksträger, aber sättigt und es macht blöd und es macht auch
Satt.
Es macht satt und es macht einseitig aber ich denke, ja, es gibt verschiedene Geschmäcker, aber logisch ist es auch eine Herangehensweise und um reifes Traubengut zu haben aus konventioneller Landwirtschaft, ist halt der Kompromiss einzugehen, dass man viel Zucker hat. Das ist halt klar.
Und die Temperatur, die jetzt ja deutlich über Kühlschranktemperatur ist, tut ihm sehr gut. Also ich glaube jetzt 13 Grad bestimmt. Ne?
Bestimmt.
Ja, vielleicht 14.
Ich habe den Weißweinkühlschrank auch explizit nicht kalt eingestellt, weil das auch kein Wein ist, den man kalt trinken soll. Ich glaube, wenn man den einschenkt mit 10, dass er dann auf 12, 13, 14
dann passt kommt, das. Dann passt das. Perfekt. Ähnlich wie bei einem Vernatsch im Grunde.
Genau.
Ja.
Genau, richtig. Ja.
Alterungspotenzial ganz gewiss ein paar Jahre, ne?
Ja, ich denke, das ist sicher ein Wein, der locker 10, 15 Jahre auf sich nehmen kann, ja.
Fein, dann bin ich auf den Roten gespannt.
Ja, zur Caroline, das ist ja der Name meiner Tochter. Gibt es jetzt den Laurenz, das ist der Name meines Sohnes, weil eben die Yin-Yang-Geschichte immer weiter zu spielen. Und das ist jetzt
kein Vernatsch.
Das ist jetzt kein Vernatsch, nein, das ist jetzt Dark Side of the Moon, aber im positiven Sinne. Und das ist jetzt Lagain. Lagain ist auch eine heimische Sorte, eng verwandt mit Syrah, eng verwandt mit ganz vielen Sorten, die südlich der Alpen als autochtone heimische Sorten angepflanzt werden, ob das Terrano ist, Trefosco, Marzemino, Teroldigo.
Alles eine Familie.
Genau, das ist alles eine Familie, auch Barbera gehört dazu. Das sind alles Reben, die sehr stark wachsen, die lange Internodien haben, die eine Freude haben, auf den Baum rauf zu klettern, die jetzt viel Vitis silvestris Blut in sich haben, also noch Wildrebe. So wie auch die Vitis Lambrusca im Lambrusco, es gibt Sorten unten, den Malbo Gentile zum Beispiel, der schaut komplett gleich aus wie Lagain zu verwechseln, ne? Das ist ganz witzig und alle diese Sorten haben halt gemeinsam, dass als Wein ausgedrückt dann ganz, ganz viel Farbgerbstoffe da sind, viel Anthocyane, relativ viel Säure, aber wenig Tannin. Mhm,
genau. Barbera ist ein Paradebeispiel. Ne?
Genau, richtig, richtig. Barbera ist ein Paradebeispiel und Syrah im Grunde genommen ja auch, nicht? Und das ist ja Syrah, so wie wir ihn in der New World Edition kennen, ist ja eigentlich nur eine Persiflage auf dem, was ja eigentlich in Wahrheit an der Rhone, vor allem an der nördlichen passiert, dass das ja nervige, zwar dunkle, aber nervige Weine sind und nicht jetzt keine Marmeladen, nicht? Und so versuchen wir es halt auch mit Laurenz, mit Lagain, das ist jetzt 2016, zu spielen. Und wir möchten dem Wein halt so als Rotwein-Edition, als Rotwein jetzt, weil Lagain kann man ja viele Dinge machen, so zu handhaben, dass halt ein nerviger Wein mit Säure ist, der den Gaumen auch wieder gut putzt, der einlädt zu trinken und der nicht konditioniert ist durch Überreife, durch Süße, durch kleines Holz, durch alles Dinge, die eigentlich diesen feinen, bäuerlichen Charakter beeinflussen können.
Erstes, was auffällt, ist ein ungeheuer langer Trinkfluss. Also das ist ein Wein, der kommt sehr fein und rund in den Mundraum, hat dann eine schöne Entfaltung und fokussiert sich am Ende. Und die feinen Gerbstoffe mit der Säure ziehen ihn dann so richtig schön lang. Und dass man noch gar nicht meint, man muss jetzt gleich wieder nachtrinken. Auch hier wieder kräuterige Noten in der Nase. Mhm. Ja. Mit so ein bisschen Kirsch, rotes Steinobst. Hier ist schon ein kleines bisschen mehr Frucht zu erkennen als bei dem Weißen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Aber ich denke, dass das bringen auch die Gegebenheiten mit sich und ich glaube, da kommt jetzt die Sorte, aber auch eben der Ort, wo er wächst. Unser Weinberg ist umzingelt vom Wald, von einer gewissen Frische, von vielen Obstbäumen. Da stehen Feigen, da stehen Nussbäume, da stehen viele Kirschbäume.
Welcher Höhe?
Dieser Wein oder diese Reben stehen jetzt auf knapp 310 Metern Meereshöhe. Wir sind knapp über dem Bozner Talkessel, es sind aber noch steile Weinberge. Es bläst frischer Wind vom Eisacktal, also kühler Wind am Abend und sehr warmer Wind, oder kühler Wind am Morgen, Entschuldigung, und sehr warmer Wind am Nachmittag vom Gardasee hoch. Also schon Bewegung, ne? Das ist eine Kräutrigkeit, das ist eine Kühle auch und zugleich wieder Wärme, die wir aber versuchen dann auch zu kompensieren durch unseren Ausbau. Das ist ein Wein, der 5 Wochen auf den Schalen liegt, wo wir alle Stängel dabei haben oder knapp alle Stängel dabei, alle Kämme. Um auch wieder, du hast das sehr schön beschrieben, ich find das auch so, diese Rotfruchtig-Fleischigkeit von der Kirsche, die aber begleitet wird von dem Stein. Also man hat, wie wenn man eine Kirsche isst und dann auf den Stein rumkaut, dieses Gefühl von, dieses haptische Gefühl im Mund zwischen Weichheit, Säure und dann wieder Strenge vom Tannin. Und das jetzt auch, wenn man es getrunken hat, das bewegt sich so im Mund an und hin und her. Ne?
Ja.
Und das ist auch ein Wein, den haben wir heute frisch aufgemacht, aber jetzt letzte Woche erst mit Leuten probiert, eine Flasche 2 Wochen offen. Und geil, also wie sich das bewegt, was das für eine Dunkelheit und trotzdem wieder für eine Frische bekommt. Also mir, ich habe Freude daran.
Und eine bemerkenswerte Stabilität.
Ja.
Wie viele Rotweine habe ich schon aufgemacht, auch aus sehr berühmten Gebieten, die am nächsten, übernächsten Tag keine große Trinkfreude mehr beschert haben.
Ja, das ist mir auch schon öfter so gegangen, aber ich denke eben, das ist eben der Versuch auch wieder, dass wir zum einen keine Tafeltrauben ernten wollen, sondern Weintrauben und dementsprechend nicht die Reife so weit gehen darf, dass man anschließend eine Situation hat, wo der Wein nicht mehr stabil ist und nur mehr durch enologische Maßnahmen stabil und frisch gehalten werden kann. Und zweitens denke ich, dass vor allem jetzt auch die Zeit, den wir dem Wein gegönnt haben, war vorausgekommen ist 3,5 Jahre, da war auch sehr zurückhaltend und sehr abweisend und jetzt kriegt er einen Lauf, eine Frische, wo wir einfach merken, die Weine brauchen halt Zeit auf die Art und Weise, wie wir sie ausbauen.
Auch da würde ich wieder sagen, es gilt das Gleiche wie für deinen Weißen, Speisenbegleiter.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Man kann ihn auch mit Freude solo, aber ich glaube, die schönere Variante ist, die zufriedenstellendere ist die mit dem Essen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja, jetzt wird auch langsam Zeit, dass wir was essen, ganz klar, nicht? Und aber das Schöne ist schon, und genau so sehe ich den Wein, ja, dass wir haben heutzutage ja die Situation, und die spricht da für mich, weil mir geht's so, ich trinke gern ein Aperitif, das muss jetzt nicht Schaum sein oder sonst was anderes, aber auch gern Schaumwein, und trinke gern einen Weißwein, ob das jetzt frisch oder eher lieber gereift, und dann manchmal ist halt so, ja, jetzt noch was trinken, nicht? Das ist halt dann manchmal auch kann zu viel sein. Ja, ja. Aber wenn ich dann was trinken will, dann möchte ich halt etwas, wo ich nicht am Tisch einschlafe, sondern zu dem Hauptgang oder keine Ahnung was, etwas, was mich halt wieder eher
inspiriert, ja, erfrischt, ja.
Und inspiriert und die Kommunikation fördert und nicht jetzt sag's, ja, bitte lass mich halt in Ruhe und ins Bett und schlafen gehen. Und ich glaube, da haben wir auf die Art und Weise, so wie wir den Wein sehen, schon eine Chance. Und ich sehe halt die Blockbuster-Nummer, ja, keine Ahnung, halt eher schwierig, ne?
Gehört, ist ein Dino, gehört der Vergangenheit an. Ja. wenn die Hörer deine Weine in Deutschland kaufen wollen, gibt es da Möglichkeiten?
Ja, gibt's. Wir haben sehr, sehr gute Partner in Deutschland. Wir haben einen Generalimporteur der in Berg am Starnberger See sitzt. Le Naturel nennt sich die Firma. Die haben sich aber vor 2 Jahren entschlossen, nur mehr oder großteils nur mehr an Wiederverkäufer, an die Gastronomie zu verkaufen. Das bedeutet aber nicht, dass man die Weine nicht bekommt, sondern es gibt eine ganze Reihe von sehr tollen Wiederverkäufern, ob das jetzt Weinfurore in Bayern ist oder die Winothek Freiheit in Ulm. Es war immer noch in Bayern, genau. Das man nicht meinen.
Ja.
Und oder auch in Dresden bei unserem Freund Jens Hugel beim Weinkombinat. Und da gibt es eine ganze Reihe. Okay. In Berlin gibt es auch 2-3 Läden, wo es unsere Weine gibt, Vini Grandi oder Briefmarkenweine und so weiter und so fort. Aber
mit welchen Weiß und Rot sollte man oder würdest du empfehlen, einzusteigen?
Ja, einzusteigen, das logisch kommt immer sehr auf den Geschmack des jeweiligen Betrachters und Trinkers an, aber ich denke, sich anzunähern an dem, was wir machen und so eine easy Nummer mal zu machen, gibt's unseren Alltagsrotwein, der nennt sich Vino Orso Leggero. Und das ist ein ganz einfach, chilliger, kühl zu trinkender Rotwein. Das ist ganz eine coole Nummer zum Grillen, zur Pasta, zum Frühstück mitten in der Nacht. ganz easy. Oder ansonsten auch weiß einzusteigen. Tonsur, auch wieder ein gemischter Satz, den wir nicht so lange im Keller behalten wie Caroline. Das kommt dann auch meistens nach einem Jahr oder ein bisschen mehr im Verkauf. Das ist kräutrig, das ist würzig, das ist leicht. Ist auch sehr, sehr schön, oder?
Was Schäumendes
auch. Da gibt's einen Katzen, unseren sogenannten Katzensprudel, den Miau. Genau, das ist ganz eine, ja, ist also nicht weiters ernst zu nehmen. Also wir haben halt Freude an schäumendem, handwerklich hergestellten Weinen. Und das trinken wir selber gern. Und vor 3 Jahren haben wir uns halt das einfallen lassen, dass wir halt den Miau, so heißt er, Method Ancestrale, also ganzen simpler Bettnat, wie man das heute nennt. Und genau, und dann kann man sich auch ganz schön hinter die Binde kippen. Und
unkompliziert.
Easy.
Martin, vielen Dank.
Danke dir, Wolfgang. Das war mir eine Freude.
Mir auch. Und auf bald.
So ist es. Danke dir.
Danke.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Martin Goya, dem Biodynamiker und Naturweinwinzer aus Südtirol. Gegen Ende des Interviews hat er ja bereits ein paar Bezugsquellen für seine Weine hier in Deutschland genannt. 2, 3 werde ich in den Shownotes verlinken und wünsche bereits heute viel Spaß mit Ihnen. In einer Woche, also am 16. Oktober, habe ich mit Uli Luckert aus dem fränkischen Sulzfeld einen Repräsentanten hochkarätiger Silvaner am Mikrofon. Ich spreche mit ihm auch über die Frostschäden, die Teile des fränkischen Gebietes im Mai des Jahres hart getroffen haben. Und im Übrigen ist es der Auftakt einer mehrwöchigen Serie rund um die Winzer und Weine des Weinbaugebietes Franken. Ich freue mich, wenn du am 16. Oktober wieder einschaltest. Hab bis dahin eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.